Für mich ist es schon eine merkwürdige Koinzidenz, mehr als ein Zufall, dass Papst Benedikt beerdigt wurde und wir jetzt gleich drei König haben, weil das war ja eines der bestimmenden Themen beim Weltjugendtag 2005. Das war für mich so das erste Mal, dass ich einen Papst bewusst wahrgenommen habe, und dann ging es um diese ganzen Details, die in den Texten drin stehen, was er ja auch dann in seinem Jesusbuch im dritten Band weiter ausgeführt hat. Wir feiern drei Könige, obwohl das ja gar nicht im Text drin steht. Ist es Ihnen aufgefallen? Im Evangelium heißt es in der Einheitsübersetzung, es seien Sterndeuter, Magoi, was auch immer das bedeuten mag, Wundermänner. Drei kommt dann nicht vor. Es kommen allenfalls die drei Gaben vor, und wenn man sich vorstellt, dass jeder was mitbringt, dann haben sie halt einen, der Gold, einen, der Weihrauch und einen, der Myrrhe bringt. Gold, die Gabe für einen König, Weihrauch, die Gabe für einen Gott, Myrrhe, vielleicht die Vorausdeutung auf die Passion, auf die Beerdigung, die Einbalsamierung. Oder eine andere Stelle, die haben Sie auch gehört, im Psalm. Die Antwortpsalmen sind nicht so zufällig gewählt, sondern haben auch ihren Platz. Es ist sozusagen der vierte Text, der Ihnen angeboten wird. Und in diesem Psalm 72 haben Sie gehört, Könige kommen von Tarschisch, von Scheba und Saba. Das wären schon mal drei Orte, drei Könige. Und natürlich gab es in der Antike drei Kontinente. Asien, Afrika, Europa. Da hätten sie wieder drei. Das wären so Hintergründe, wie sich diese Überlieferung herausgebildet hat. Was wissen wir von diesen dreien? Offensichtlich sind es gebildete Menschen, weil sie den Gang des Sternenhimmels beobachten, Astrologie betreiben und versuchen, daraus etwas abzuleiten für ihr Leben. Offensichtlich Menschen, die sich das auch leisten können. Eine Reise in der Antike war eine ziemlich aufregende Angelegenheit. Und wenn ich mich in ein fernes Land zu einem fernen Ziel aufgemacht habe, hat das nicht nur die Gefahr gebracht, dass ich all mein Geld verliere, eventuell auch meine Gesundheit und mein Leben. Und wenn ich das Ziel nicht erreiche, dann mache ich mich zum Gespött. Dann lacht mich nicht nur meine Frau aus, wenn ich zurückkomme, sondern alle anderen außenrum auch. Also diese drei Sterndeuter haben sich das schon wirklich was kosten lassen, ihre Reise. Auch das erinnert mich an das kürzlich vergangene Requiem. Wer ist schon auf die Idee gekommen, einem verstorbenen Papst zu huldigen und dafür 500, 600 Euro auszugeben, bloß um da im Spalier zu stehen bei der Beerdigung? Auf die Idee kamen nicht allzu viele Deutsche. Ohne, dass ich jetzt da irgendwie einen Vorwurf draus machen will. Einfach nur zu zeigen, wie besonders es ist, wenn Menschen sich auf den Weg machen, um anderen zu huldigen. Was sind das für Leute? Offensichtlich Menschen, die trotz ihres Vermögens, ihres Bildungsgrades neugierig geblieben sind. Die irgendetwas antreibt, eine Sehnsucht, eine Fragestellung, und die bereit sind, dafür etwas zu investieren. Das muss man auch bei den saturierten Ingolstädtern ab und zu mal sagen. Es gibt Menschen, die umfassend zufrieden mit ihrem Leben sind und trotzdem auf der Suche nach den letzten Fragen bleiben. Die großen Fragen des Lebens. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Offensichtlich spielt das auch da irgendwo so ein bisschen eine Rolle. Und diese Herren scheinen so flexibel zu sein, dass sie aus ihrer Bequemlichkeit, aus ihrem Fernsehsessel, aus ihrem gemachten Nest herausgehen und die Strapazen einer Reise auf sich machen. Eine Reise, die offensichtlich so euphorisiert, dass der Text platzt an einer Stelle. Nämlich, als sie den Stern wieder sehen über der Hütte, da steht im Text, dass sie von einer übergroßen Freude erfüllt worden sind. Und das ist schon sehr merkwürdig, weil es steht nicht, dass sie als sie das Kind sahen, vor Freude geplatzt sind. Stellen Sie sich mal vor, Sie machen sich auf den Weg zum, was weiß ich, Taj Mahal. Und wenn Sie das Schild sehen, Taj Mahal 5 Kilometer, platzen Sie vor Freude. Es ist noch so, es ist ganz nah, ich habe es nicht mehr weit. Was für eine Sache muss das sein, wenn schon das Hinweisschild, es ist ganz nahe, so eine große Freude auslöst. Ich war die letzten Tage auch unterwegs. Ich habe mich auf den Weg gemacht, einen Freund zu besuchen, den ich 8 Jahre schon nicht mehr sehen konnte, wegen der Priesterausbildung. Jetzt war endlich mal wieder Zeit. Ich bin nach Marseille geflogen für 3 Tage und beobachte dabei andere Menschen. Ich reise ganz gern noch, wenn das nicht so häufig vorkommt, weil dann komme ich raus, sehe was anderes, habe ein bisschen Zeit für mich, kann ein bisschen lesen, keiner stört mich, aber ich kann ja auch andere Menschen treffen und beobachten. Mir fällt auf, dass Menschen auf der Reise nicht so sind wie diese 3 Könige. Die sind nicht neugierig, gespannt, da ist kein brennendes Verlangen nach irgendwas zu sehen, sondern der normale Reisende wirkt ziemlich abgeklärt, müde, gestresst, wenig zu sehen von den großen Fragen des Lebens. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und irgendwie auch kein tieferes Interesse. Manchmal auch bei Touristengruppen hat man den Eindruck, warum laufen die jetzt eigentlich diesen Touristenführer hinterher? Man hat den Eindruck, dass sie sich eigentlich nicht interessieren, dass ihr Interesse vielleicht verschütt gegangen ist oder dass halt die falschen Leute gerade in der Reisegruppe sind. Die, die sich dafür interessieren würden, sind nicht dabei. Was ist mit der Neugier passiert bei diesen modernen Menschen? Es kann sein, dass die Neugier erstickt wird in dem, was halt der Alltag für uns so bringt. Ich beobachte bei vielen Menschen ein Gefühl der Überforderung. Haben Sie das auch? Der Eindruck, dass zu viel auf mich einstürmt. Es gibt zu viele Aufgaben, denen ich nicht gerecht werde. Es gibt zu viele Informationen, die ich gar nicht mehr filtern kann. Es gibt zu viele Möglichkeiten, die mich eher erdrücken, als mich frei atmen lassen. Und am Ende werde ich müde. Oder es stellt sich so ein bisschen Überdruss und Sattheit ein, weil letztendlich habe ich ja alles. Ich habe ja schon mein Haus abbezahlt, ich habe einen guten Job, der ist auch sicher bis zur Rente, meine Familie läuft, meine Kinder machen halbwegs das, was ich von ihnen will. Satt, manchmal ein bisschen überdrüssig, manchmal ein bisschen resigniert, weil was soll denn da schon noch kommen in meinem Leben? Ich habe ja bereits alles und mehr kann man vom Leben nicht erwarten. Was führt dazu, dass dieser Erwartungshorizont von Menschen kleiner wird, dass sie eben nicht so sind wie diese 3 Könige, die trotz allem losgehen? Weil, wenn ich ehrlich bin, alt werden wir alle. Sterben sowieso müssen wir alle. Es fragt sich immer nur, wofür bin ich alt geworden und grau? Wofür habe ich meine Kraft eingesetzt? Mich trifft immer wieder dieser Vers aus dem Propheten Jesaja: Umsonst und nutzlos habe ich meine Kraft vertan. Das würde ich gerne nicht von mir sagen, wenn es ans Sterben geht. Die Verheißung des Textes, den Sie als erstes gehört haben, ist ganz anders. Raus aus einer Form von Saturiertheit, Sattheit, Langeweile, Überdruss, da ist von einem Leuchten die Rede. Kennen Sie das Leuchten in den Augen von Menschen? Wenn Sie Leuten begegnen, die Sie richtig elektrisieren, begeistern, mitreißen, lebendig machen. Alle Völker machen sich auf den Weg heraus aus ihrer Dunkelheit nach Jerusalem, um die Herrlichkeit und das Licht Gottes zu sehen. Verstehen Sie, was die Sterndeuter antreibt? Herauszukommen aus der eigenen ja, von mir aus Mittelmäßigkeit meines Lebens und mich nach etwas auszustrecken, was größer ist als ich. Ich muss immer an den Satz von Johannes Paul II. Denken: Gebt euch nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden. Ein Christ ist ein Mensch, der nach etwas dürstet. Das kennen Sie alle aus den Seligpreisungen. Selig, die hungern und dürsten nach Punkt, Punkt, Punkt. Der Christ ist kein satter Mensch. Und ganz extrem wird Ihnen das vorgeführt von Jesus am Kreuz. Jesus sagt als letztes am Kreuz: Mich dürstet. Da hängt ein Mann in der Agonie seiner letzten Atemzüge und hat nichts Besseres zu tun, als zu sagen: Es gibt noch eine Sehnsucht, die größer ist als das. Sehnsucht, wonach? Paulus hat es in seiner wie immer komplizierten Sprache in der zweiten Lesung gesagt. Epheser, 3. Kapitel, Vers 3. Es ist das Geheimnis, das allen offenbar wird. Heute Erscheinung des Herrn. Es wird offenbar, für alle sichtbar: Jesus Christus, diese Person, ist das Heil aller Menschen. Es ist das Licht in der Dunkelheit. Es ist die tiefste Sehnsucht allen menschlichen Strebens. Sie sind immer noch am Beginn eines neuen Kalenderjahres. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Leben sich festgefahren hat, dass die großen Ziele aus dem Weg gekommen sind, dass Ihnen die Vision fehlt, könnte es an den Menschen liegen, mit denen Sie sich umgeben. Es tut nicht gut, nur mit Satten zu tun zu haben. Wenn ich satt bin selbst und mich das stört, sollte ich Menschen kennenlernen, die noch diese Sehnsucht und das Feuer haben, das Interesse daran, dass sich was bewegt in ihrem Leben. Suchen Sie nach den Menschen. Die Krise der Kirche, die Krise des Glaubens liegt auch darin, dass wir nicht mehr fähig sind, die Menschen zu sehen, die suchen nach diesem Geheimnis, das offenbar geworden ist in Jesus Christus. Es ist noch Weihnachten. Es gibt noch das Strahlen von der Krippe. Das Strahlen, das auf ihren Augen sichtbar sein muss, damit es durch diese dunkle Jahreszeit und das kommende Jahr trägt. Sie sind Lichtbringer, alle mitsamt. Sie tragen den Namen Christen, damit sie Christus, das Heil der Welt, zu anderen Menschen tragen. Denken Sie zumindest am Ende jedes Tages daran, dass heute die Chance gewesen wäre, die größte Sehnsucht der Menschen zu anderen zu bringen.